Hoch verehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe »Wenn man die Wahl hat«. Wir bemühen uns in diesem Semester im Studium Generale der Hochschule Konstanz um Aufklärungen über Demokratie. Dabei spielt, wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, wenn Sie das eine oder andere gehört haben, nicht unbedingt die tagesaktuelle Politik eine Rolle, sondern wir schürfen womöglich ein klein bisschen tiefer und schauen unter die Oberflächen des aktuellen Geschehens. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie Semester um Semester, mittlerweile in der 23. Folge, diese Vortragsreihen. Die Kenner dieser Veranstaltung wissen, jetzt macht der Onkel da vorne wieder seinen Werbeblock. So soll es auch heute sein. Sollten Sie irgendwas von den 22 Folgen zuvor verpasst haben, dann können Sie sich eines modernen Mediums bedienen, das da Internet heißt. Da gibt es auf den Internetseiten der Hochschule Konstanz einen Bereich, in dem über 200 Vorträge der letzten Semester in Ton archiviert sind, zum Teil auch die Präsentationen dazu abgelegt sind. Wo Sie das genau finden, können Sie diesen netten Faltkarten hier entnehmen. Da steht die URL, die Internetseite, drauf. Da werden Sie auch, ich glaube, inzwischen zwei Vorträge unseres heutigen Gastes finden können, nämlich wir haben zu Gast Professor Dr. Wolfgang Neuser von der Technischen Universität Kaiserslautern. Ich mache die Vorstellung, die natürlich auch abendfüllend ausfallen könnte, wieder mal kurz. Herr Neuser hat natürlich studiert, und zwar Physik und Philosophie, und er hat sich in theoretischer Astrophysik sein Diplom gemacht und dann in Philosophie promoviert und habilitiert und ist an der TU Kaiserslautern mittlerweile emeritiert, aber arbeitet dort als Seniorprofessor und Forscher weiter. Das ist soweit richtig, hoffe ich. Ja. Wunderbar. Natürlich publiziert Herr Neuser eine ganze Menge und hat einen Schwerpunkt in seinem Schaffen auf Fragen rund um das Thema Wissen gesetzt. Und da wird er uns heute auch ein bisschen was erzählen, schätze ich mal. Sein Vortrag ist überschrieben mit Manipulationen. Und er schaut sich an, wie Wissen begründet werden kann und wie wir in der Wissensgesellschaft Entscheidungskompetenz gewinnen können. Das wäre doch mal was, wenn wir das in 60, 70 Minuten in der Tasche hätten. Viel Vergnügen mit dem Vortrag von Herrn Neuser. Hinterher kommen wir wieder ins Gespräch.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herr Friedrich, vielen Dank für Ihre Einladung und für die freundliche Vorstellung. Meine Damen und Herren, Sie haben schon den Titel meines Vortrages heute Abend gehört. Es geht um Manipulationen, und zwar im Kontext von Wissensbegründung in der Wissensgesellschaft. Im Zusammenhang mit der amerikanischen Präsidentenwahl, mit europäischen Wahlen und der bevorstehenden Bundestagswahl werden Befürchtungen geäußert, dass diese Wahlen manipuliert werden bzw. manipuliert worden sind. Dabei hat man unterschiedliche Typen von Manipulation vor Augen, und zwar zunächst eindeutig kriminelle, maschinelle Manipulationen wie etwa Fälschungen von Abzählungen und dergleichen mehr. Aber man hat auch einen anderen Typ von Manipulation vor Augen, nämlich die Beeinflussung der Wähler durch entsprechende falsch- oder fehlerhafte Mitteilungen, insbesondere mittels informatischer Techniken, die etwa in Form von Bots, das sind maschinelle Prozesse, mit denen man Nachrichten erzeugen kann, und zwar ohne, dass sie im Einzelnen noch von einzelnen Menschen gemacht werden müssen. Das heißt, man hat sozusagen eine Automatisierung von Nachrichten. Das kann so weit gehen, dass selbst die Inhalte dieser Nachrichten generiert werden, automatisch generiert werden. Es ist in diesem Kontext von alternativen Fakten und postfaktischem Zeitalter die Rede. Was ist ein postfaktisches Zeitalter? Was sind alternative Fakten? Wir wollen uns heute nicht mit den kriminellen Veränderungen am Wahlverlauf beschäftigen, sondern uns sollen heute Abend nur jene Manipulationen interessieren, die auf mentale Manipulation der Wähler zielen und deren Entscheidungsprozess interessengeleitet durch diejenigen, die die Manipulationen vornehmen, beeinflusst werden. Nun kann man sagen, das ist üblicherweise die Aufgabe eines Wahlkampfes, nämlich die Meinung und Entscheidungen der Wähler in irgendeiner Form so zu lenken, wir können auch sagen manipulieren, dass die Entscheidung für den, der den Wahlkampf betreibt, ausfällt. Aber der Wahlkampf, der so geführt wird, außerhalb der informatischen Techniken, der hat sozusagen seine Qualität dadurch, dass diese Manipulationen fair vorgenommen werden. Der Wähler hört, sieht oder nimmt zur Kenntnis, wenn derjenige, der Wahlkämpfer ist, unfair wird, und das schlägt sich unter Umständen auf dem Wahlzettel nieder. Anders ist es aber hier im Kontext von informatischen Techniken, das heißt unter der Entwicklung eines Wissensbegriffs, von dem klassischen Wissensbegriff, wie wir ihn etwa in der Neuzeit entwickelt haben, hin zu einem neuen Typ von Wissen, über das ich im Einzelnen mit Ihnen noch sprechen will. Hier geht es um die Konstruktion einer Welt, die nicht auf Fakten, sondern auf alternativen Fakten beruht und gar ein Zeitalter eröffnet, das jenseits der Verpflichtung auf Fakten, ja gegen jene Faktizität, seine Existenz gründet. Vielfältige informatische Instrumente werden zur Etablierung einer Welt aus Fakten genutzt. Darunter sind die schon erwähnten Bots. Das sind Maschinenprogramme, die Texte eigenständig erzeugen und eigenständig in sozialen Netzwerken verbreiten. Menschen haben diese Bots zwar geschaffen, aber sie sind so konstruiert, dass die genauen Inhalte nicht zwingend vorgegeben sein müssen. Ein Effekt ist etwa, dass Politiker auf ihrer Homepage sehen, dass sie eine ungeheuer große Anzahl von Likes finden und die freuen sich dann über die künftigen Wähler. Tatsächlich sind das Bots, die keine Stimme haben, die ihnen diese Likes beschafft haben. Das heißt, auch auf der Seite derer, die sozusagen an der Manipulation interessiert sind, gibt es so etwas wie Täuschungen. Was ist das für ein Wissen, das aus alternativen Fakten besteht und offenbar schon wegen seiner großen Verbreitung große Wirkungen hat und das so mit vertrautem Wissen versetzt wird, dass es nicht als ein münchhausenisches Lügengespinst sofort offenbar wird. Die Vermischung zwischen dem vertrauten Wissen und dem so mittels informatischer Techniken generierten Strukturen sind so vermischt, dass man nicht gleich sehen kann, wo der Betrug liegt. Man kann diese Verlautbarung in den sozialen Netzen durchaus als einen erweiterten Stammtisch interpretieren, aber bei 10.000 und mehr Likes erhalten diese Stammtische die Größe einer Kleinstadt und bekommen den Status von Referenzwissen. Wenn Sie plötzlich eine Gruppe haben, die derart umfangreich ist und Meinungen übernommen haben, dann haben Sie damit so etwas wie ein Referenzwissen. Die öffentliche Auseinandersetzung darum ist eher hilflos, ohne Verständnis darum, was hier eigentlich passiert. Der Bundesjustizminister Heiko Maas, sozusagen als der politische Vertreter der Gesellschaft, will die Betreiber sozialer Netzwerke zwingen, zumindest bereits kriminalisierte Äußerungen aus diesem Netz wieder herauszunehmen. Das verkennt meines Erachtens die Strukturen von Manipulationen, von Veränderungen am Beginn der Wissensgesellschaft. Während auf der anderen Seite etwa der Betreiber des sozialen Netzwerks Facebook dem Einzelnen Ratschläge gibt, wie man Falschmeldungen erkennen kann. Die möchte ich Ihnen zumindest in der Überschrift vorlesen. Die klingen für meine Ohren gleichsam wie eine Karikatur ihrer selbst. Lies Überschriften kritisch. Sieh dir die URL an. Überprüfe die Quelle. Achte auf ungewöhnliche Formatierungen. Sieh dir Fotos genau an. Überprüfe die Datumsangaben. Sieh dir die Beweise genau an. Sieh dir andere Berichte an. Ist die Meldung ein Scherz? Einige Meldungen sind bewusst falsch. Zitat Ende. Das sind die Titel, unter denen Facebook seinen Hörern rät, die Nachrichten in Facebook zu lesen. Das würde ich sagen, sollte man so mit der 5. Schulklasse, vielleicht die 6. Internalisiert haben. Das scheint mir nicht wirklich eine Möglichkeit zu sein, auf die spezifischen Strukturen und die spezifischen Probleme dieser Manipulation oder der Änderungen von Wissenskonzepten im Kontext informatischer Gesellschaft, informatischer Techniken. Was wir hier haben, ist, dass die beiden Gegenpositionen Gesellschaft und das Subjekt auf der einen und auf der anderen Seite einander entgegen agieren und jeweils der andere verpflichtet wird, doch eine Lösung zu finden. Ich möchte deshalb mit Ihnen heute Abend etwas genauer mir ansehen, was eigentlich Fakten sind. Was ist Wissen? Und was ist die Welt? Was ist wahr? Wie hängen Welt, Wissen, Fakten und Wahrheit zusammen? Diese Fragen möchte ich in 4 Schritten mit Ihnen bedenken. Zunächst müssen wir den Zusammenhang zwischen Fakten, Wissen und Wahrheit klären. Wir müssen eine Vorstellung davon bekommen, was Fakten sind, was Welt meint und was Wissen in diesem Zusammenhang bedeutet. Zweitens würde ich gerne mit Ihnen die klassischen Wahrheitskriterien, die wir bislang bis zum Beginn der Wissensgesellschaft, der Entwicklung zur Wissensgesellschaft angenommen haben oder in unserer Tradition vorgefunden haben. Das, was ich Ihnen hier erzähle, können Sie in jedem Proseminar Philosophie in der einen oder anderen Variante hören. Ich möchte mit Ihnen ansehen, dass die Wissenskonzeptionen bestimmen, was man unter Wahrheit versteht. Der dritte Punkt wird sein, dass die konstruktivistische oder besser systemische Auffassung von Wissen in der Wissensgesellschaft unter den Bedingungen informatischer Technik zeigt, dass es ein Allgemeinwissen und ein Individualwissen gibt und dass beide zu unterscheiden sind und dass sie zu unterschiedlichen Wahrheitsbegriffen führen, unterschiedlich gegenüber den klassischen Konzepten von Wahrheit. Das vierte, meine Schlussbemerkung wird sich dann auf den amerikanischen Präsidenten beziehen, Ich werde behaupten und hoffe, dass Sie das am Ende nachvollziehen können, dass auch der amerikanische Präsident nicht die Interpretationsmacht hat, Allgemeinwissen zu deklarieren, sondern er hat wie alle anderen Individuen ein Individualwissen. Seine alternativen Fakten haben kein Referenzwerk so wenig wie meine alternativen Fakten. Punkt 1. Fakten, was sind Fakten, was sind Tatsachen, was ist Wahrheit, was ist Wissen? Fakten oder statt des lateinischen Wortes nehmen wir das deutsche, Tatsachen machen in der Summe die Welt aus. Das heißt, wenn wir uns ansehen, was Welt ist, dann haben wir eine Summe von Fakten oder Tatsachen. Umgekehrt wird man sagen, dass negative Tatsachen, das heißt, dass solche Sachverhalte, die wir nicht als wahr ausweisen können und die deshalb keine Tatsachen oder Fakten sind, auch keine Welt ausmachen. Sie gehören nicht zur Welt. Es gibt sozusagen keine Welt aus negativen Fakten. Fakten sind Sachverhalte oder sagen wir Aussagen über Strukturen, deren Wahrheit wir erwiesen haben. Und die Summe dieser so ausgewiesenen Fakten macht die Welt aus. Die Welt ist ihrerseits dann das Einzige, was Wirklichkeit meint. Nochmal, es ist etwas schwierig im Augenblick, aber es wird sicherlich kaum leichter. Das Problem ist, dass wir Aussagen über Welt machen können oder dass wir Aussagen über Sachverhalte, muss ich genau sagen, machen können. Und diese Aussagen können alles Mögliche bedeuten. Ich kann Ihnen jetzt etwas über Einhörner erzählen. Das wären auch Sachverhalte. Sie können das nachlesen bei Cäsar. Einhörner lehnen sich üblicherweise nachts an Bäume, weil sie sich nicht hinlegen können und schlafen dann. Dann sägen sie die Bäume ab und fangen die Einhörner, weil die umfallen. Das wäre ein Sachverhalt, den ich Ihnen beschreibe. Aber das wird kein Faktum, solange ich nicht nachweisen kann, dass das in irgendeiner Form wahr ist. Und wenn ich dann von allen Typen von Aussagen oder allen Aussagen, die ich machen kann, nachgewiesen habe, dass sie wahr sind, also ein Fakt sind, dann würde ich sagen, die Summe dieser Fakten macht die Welt aus. Jetzt muss man sagen, dass die Fakten also nur, sofern sie gewusst sind oder doch wenigstens wissbar sind, als Fakten existieren. Das heißt, ich muss Wahrheit der Sachverhalte ausweisen, damit sie zum Faktum werden und damit, oder zur Tatsache, wenn Sie es lieber wollen, und damit zur Welt. Das sind wahre Sachverhalte. Wahre Sachverhalte oder Fakten sind insofern wahr, als sie gemäß dem Wissensverständnis oder dem Wissenskonzept, auf das sie sich beziehen, als wahr ausgewiesen werden können. Wir haben noch nicht uns überlegt, wann etwas wahr ist. Dazu kann man Aussagen machen, aber das haben wir bislang nicht gemacht. Wohl haben wir gesagt, Fakten und Welt beruht darauf, dass wir etwas als wahr ausgewiesen haben und das, was wir als wahr ausgewiesen haben, haben wir ausgewiesen aufgrund eines Wissenskonzeptes. Dieses Wissenskonzept ist nicht das Wissenskonzept von Einzelnen von uns, sondern das macht die Kultur aus. Die Kultur einer bestimmten Zeit hat ein bestimmtes Wissenskonzept und auf der Basis dieses Wissenskonzeptes weist sie aus, was ein Faktum ist. Sie können sich das an Beispielen klar machen. Also ich benutze gerne aus der Jurisprudenz ein Beispiel. Im Mittelalter passiert es, dass Schweine, die irgendeinen Schaden angerichtet haben, vor Gericht gestellt werden. verurteilt werden und dann auch entsprechend bestraft werden. Wir halten das für absurd. Warum? Weil wir meinen, dass man nur dann verurteilt werden kann, wenn man Selbstbewusstsein hat und das heißt, die Folgen der eigenen Handlung voraussehen kann. Nur wenn Sie Selbstbewusstsein haben und die Folgen der eigenen Handlung voraussehen können, nur dann wird man sagen, okay, derjenige ist verantwortlich, er stellen wir ihn vor Gericht und gucken uns an, ob das tatsächlich stimmt. Im Mittelalter ist es nicht so. Im Mittelalter wird Wissen nicht, wie in der Neuzeit, das war meine bisherige Position, die ich dargestellt habe, ausgewiesen als eine Leistung eines Subjektes, sondern im Mittelalter wird Wissen als die Kenntnis der Zwecksetzung, die Gott in die Welt gesetzt hat, genommen. Das heißt, Sie gucken sich an, was ist der Zweck dieses Schweines in der Welt, welchen Zweck hat Gott dieser Welt, diesem Schwein gegeben, und dann stellen Sie fest, dieses Schwein stört die Ordnung Gottes. Und jetzt müssen Sie das korrigieren und nicht die Frage, ob das Schwein verantwortlich ist und verantwortlich sein kann, ist das Kriterium für die Verurteilung, sondern das Kriterium ist die Störung der göttlichen Ordnung. Was Sie hier haben, sind zwei Wissenskonzepte. Das eine Wissenskonzept macht nichts anderes als zu verstehen, was gleichsam als Essenz Gottes in der Welt ist. Und das zweite, das Neuzeitliche, fragt vom Subjekt, vom einzelnen Menschen her, kann der überhaupt beurteilen, was er da tut? Diese Differenz in den Wissenskonzepten ist entscheidend dafür, wann wir etwas für wahr halten. Und so ist unser Versuch, den Manipulationen nachzugehen, gleichzeitig ein Versuch zu gucken, welches Konzept von Wissen haben wir denn überhaupt? Und zwar nach der folgenden Argumentationsstrategie: Das Wissenskonzept bestimmt, was wahr ist. Was wahr ist, führt zu den Fakten. Und was Faktum ist, ist die Welt. Und Änderungen in dem Wahrheitsbegriff sind Folge einer Änderung im Wissenskonzept. Und in solchen Änderungen müssen wir die Quelle und die Ursache von Manipulationen sehen. Wir können, so wird man sagen müssen, also Fakten dadurch variieren, dass wir den Wissensbegriff ändern. Den Wissensbegriff ändern kann aber nicht ein Einzelner und schon gar nicht beliebig, ohne sich gleichzeitig damit aus der Erfahrungsgemeinschaft herauszuziehen. Wenn Sie künftig andere Strukturen als wahr ausweisen, als das in unserer Kultur üblicherweise der Fall ist, wird man, wenn es gut geht, sie für verrückt halten. Aber auf keinen Fall werden sie damit schon integriert. Ich muss das vorsichtig zurücknehmen, weil der Wissensbegriff ist nicht so starr, dass man sozusagen alle im Gleichschritt agiert, sondern es gibt Variationen. Aber im Rahmen dieser Variation sind wir festgelegt und Kulturen und Epochen können den Wissensbegriff ändern. Eine Änderung, die für uns sehr relevant ist, ist die Änderung eben von der Wissensbegründung in der Neuzeit hin zur Wissensbegründung in Wissensgesellschaft. Wer von alternativen Fakten spricht, meint also, wenn er überhaupt etwas Sinnvolles meint, dass er einen anderen Wissensbegriff hat, als die Fakten vertreten, also als diejenigen, die Fakten statt alternativer Fakten vertreten. Wohlgemerkt, er meint nicht, dass er einige Sachverhalte anders bewertet. Das gibt es natürlich. Das wäre gleichsam ein anderes Werturteil. Sondern wer alternative Fakten meint, dass er andere Kriterien für das, was Wissen genannt werden kann, hat. Ich fasse diesen ersten Punkt zusammen. Wir müssen verstehen, welcher Wissensbegriff zugrunde gelegt wird, um zu verstehen, was wahr ist. Und alle Sachverhalte, die wahr sind, machen dann die Fakten aus, die ihrerseits die Welt sind. Manipulation im Sinne von Meinungsbeeinflussung bedeutet dann, dass Sachverhalte als wahr ausgewiesen werden oder wenigstens ausgewiesen werden können, die, weil sie mit veränderten Wahrheitskriterien beurteilt worden sind, nun eine andere Struktur von Fakten aufweisen. Meinungsbeeinflussungen gelingen deshalb dann, wenn die neue, veränderte Vorstellung davon, was Wissen ist, kaum merklich sich von der unterscheidet, die der manipuliert werden soll, hat. In Epochen, in denen Verschiebungen des Wissensbegriffs stattfinden, sind Meinungsmanipulationen gleichsam Standard. Das heißt, in den Übergangsphasen, in denen der Wissensbegriff sich ändert, sind Meinungsmanipulationen gleichsam nichts anderes als der Versuch, den alten Wissensbegriff zu verändern hin zu einem neuen. Für den Einzelnen heißt das, dass er die Wahrheitskriterien seines Gegenübers verstehen muss, wenn er sich vor Meinungsmanipulationen schützen will, das heißt verhindern will, dass seine eigenen Kriterien, seine eigenen Wissenskriterien unmerklich, für ihn unmerklich verändert werden. Und zugleich muss er seine eigenen Kriterien oder sprich Werte selbst kennen. Ich komme zu dem zweiten Punkt meines Beitrags. Und zwar der Frage danach, was sind denn die klassischen Wahrheitsvorstellungen und welchem Wissensbegriff entsprechen sie? Mein Versuch ist, Ihnen zu zeigen, wie sich die Wissenskonzeption von der Zeit vor der Wissensgesellschaft und der Wissensgesellschaft, in die wir erst eintreten, die wir noch nicht an ihrem Höhepunkt erwischt haben, sich verändern. Meine Idee ist, dass ich die beiden unterschiedlichen Wissenskonzepte, und das heißt die Wahrheitskonzepte, miteinander konfrontiere, damit Sie sehen, wie sich gleichsam unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft Manipulationen nun auswirken können, was wir überhaupt unter Manipulationen verstehen können. Wir haben klassisch Wahrheitsbegriffe, die man in drei Klassen einteilen kann oder die man drei Klassen unterordnen kann. Und alle übrigen Wahrheitsbegriffe, die wir haben, kann man in irgendeiner Weise mehr oder weniger freundlich diesen drei Hauptklassen zuschreiben. Die erste Klasse von Wissen wäre das, was man Offenbarungswissen nennt. Offenbarungswissen bedeutet, dass der Gegenstand, der gewusst wird, sich in seiner Gestalt und Existenz dem, der weiß, offenbart. Ich weiß von einem Gegenstand, weil er sich mir zeigt, ist die Vorstellung von Offenbarungswissen. Diese Vorstellung ist in der Theologie bezüglich Gott, aber auch in manchen Vorstellungen von Partnerbeziehungen deutlich und präsent. Offenbarungswissen wird von der Aufklärung des 18. und folgenden Jahrhunderten abgelehnt, jedenfalls in der Regel, und zwar, weil nicht der Wissende oder der Erkennende die Herrschaft über sein Wissen hat, sondern das ihm gegenüberstehende, das Objekt, der Gegenstand. Und damit ist das Subjekt seiner Kontrolle über sein Wissen, seine Welt, die Fakten beraubt. Aus diesem Grund lehnen die Aufklärung, Offenbarungswissen, Formen von Offenbarungswissen ab. Wichtiger sind in diesem Kontext zwei andere Typen von Wahrheit, nämlich zum einen die Übereinstimmung von Geist und Sache wird gefordert. Hierbei soll der gewusste Gegenstand so im Geist sein, wie er tatsächlich ist. Eine Formulierung dieses Typs von Wahrheit gehen bis auf Aristoteles zurück. Eine sehr berühmte und wirkmächtige Formulierung ist im Mittelalter von Thomas von Aquin und dessen Vorstellung funktioniert etwa wie folgt. Er hat die Vorstellung, dass der Mensch zwei Formen von Intellektus hat. Einmal einem tätigen Intellekt und einmal einem passiven Intellekt. Die Vorstellung im Mittelalter ist, dass gleichsam alles, auch Wissen, das der Einzelne hat, durch Gott in irgendeiner Weise gezeugt ist. Die Schöpfung, die gesamte Schöpfung, inklusive der Mensch und seine Aktivitäten, sind das Werk Gottes und sind geschaffen. Als solche ist das, was wir als Freiheit des Subjektes in der Neuzeit denken, nicht vorhanden. Es gibt das Subjekt gar nicht, sondern wir sind, wenn wir nun erkennen, in der unangenehmen Situation, dass wir gleichsam Vorgaben durch die Zweckgesetzung Gottes, und zwar bezüglich der Gegenstände, die wir erkennen, als auch unseres Erkennens selbst haben, die wir nicht unter Kontrolle haben. Dass wir dennoch so etwas wie ein Urteilsvermögen, dieser Terminus ist nicht ganz korrekt, aber dass wir so etwas wie ein Urteil bilden können, liegt daran, dass Gott uns sozusagen zwei Seiten des Intellekts gegeben hat. Die eine Seite ist die passive, die rezipiert einfach und kennt die Sachverhalte, die Gott geschaffen hat. Und die andere ist, ist der aktive Teil. Und der aktive Teil des Intellekts, der kann das, was man sieht, denkt, meint, mit diesen Gegenständen, die im passiven Intellekt vorliegen, vergleichen und kann sich jetzt irren. Sie können einfach das, was Sie sozusagen als Grundstruktur wissen, verfehlen, wenn Sie es mit einer äußeren Wirklichkeit vergleichen. Was Sie hier sehen, ist, dass wir zwei Seiten haben, die die Wahrheit ausweisen. Einmal das, was als Äußeres gegeben ist, und zum anderen das, was wir meinen, dass dieses Äußere sei. Diese Vorstellung von einer auf Lateinisch adequatio intellectus et rei, das heißt Übereinstimmung oder Gleichheit von Intellekt und der Sache selbst, ist eine Formulierung, eine Grundformulierung für alle Korrespondenztheorien von Wahrheit. Sie werden zu unterschiedlichen Zeiten auf unterschiedliche Weise formuliert und sie werden auch auf unterschiedliche Weise in die entsprechenden Wissenskonzepte eingefügt. Ich habe Ihnen eben schon am Beispiel des armen Schweines gezeigt, dass es sozusagen zwei Wissenskonzepte im Mittelalter und in der Neuzeit gibt. In der Neuzeit wird man also die Korrespondenztheorie für Wahrheit anders formulieren, als Thomas von Aquin das gemacht hat. Was bestehen bleibt, ist, dass sie einen äußeren Sachverhalt haben, den sie in irgendeiner Weise in den Geist kriegen müssen. In der Neuzeit wird etwa vom Rationalismus diese Konzeption für Wahrheit genommen, aber auch vom Empirismus in Anlehnung daran und als eine Form von Wahrheitskriterium oder Wahrheitskonzept beschrieben. Die zugrunde liegende Wissenskonzeption beruht darauf, dass es eine Form von Abbildung einer Außenwelt im Geist des Einzelnen gibt, bei der der äußere Gegenstand immer schon existiert und nur statisch im Erkennen adaptiert werden muss. Der dritte Begriff von Wahrheit, den wir haben, beruht darauf, dass innerhalb dessen, was wir erkennen, eine Widerspruchsfreiheit existiert. Es ist also eine Konsistenzüberlegung, es sind Konsistenzkriterien für das, was Wahrheit ist, dass die Vorstellung dieser dritten Klasse von Wahrheitsbegriffen geht davon aus, dass Wahrheit nur möglich ist, wenn es rationale oder theoretische Konzepte gibt, die Wissen darstellen und in sich kohärent sind und das heißt nicht widersprüchlich ausgelegt sind. Die Kohärenztheorien sind insbesondere natürlich von Rationalisten vertreten worden, weil die Rationalisten die Vorstellung haben, was ich von der Welt weiß, weiß ich, weil ich über sie nachdenke. Und dieses Nachdenken muss in sich kohärent sein. Alle drei Klassen von Wahrheitstheorien zeichnen sich durch die Vorstellung aus, dass es einen einmal und immer schon gegebenen Gegenstand oder Sachverhalt gibt, dessen Wahrhaftigkeit nur noch festgestellt werden muss, indem er im Denken eines Einzelnen abgebildet, wiedergespiegelt oder übernommen werden muss. In der Neuzeit wird dieser Einzelne als Subjekt interpretiert, das heißt als jemand, der autonom handelnd diese Wahrheit herstellt. Das Subjekt versteht kritisch die Welt, indem es die zur Welt gehörenden Fakten erkennt. Ich komme zu dem dritten Punkt meines Beitrags, in dem ich mich mit Ihnen über die Strukturen in der Wissensgesellschaft unterhalten möchte. In der Gegenwart sind diese Wissenskonzepte, die wir in der Neuzeit mit dem Bezug auf das Subjekt oder im Mittelalter mit Bezug auf Gott haben, nicht mehr haltbar. Die informatischen Techniken schaffen zum großen Teil ohne Mitwirken von einzelnen Menschen auf der Basis von Algorithmen hingegen ständig neues Wissen, das ein Referenzwissen darstellt, an das sich der Einzelne ankoppelt oder angekoppelt ist mit seinem Individualwissen. Wir haben also auf der einen Seite so etwas wie ein Allgemeinwissen, das sich auf irgendeine Weise, welche Weise gucken wir uns noch gleich genauer an, ein Allgemeinwissen, das sich auf irgendeine Weise konstituiert und als eine Struktur erweist, der man die Kriterien für Wahrheit entnehmen kann. Diese Strukturen des Allgemeinwissens, dieses Allgemeinwissen ist nicht durch eine subjektive Einzelleistung von einzelnen Menschen bedingt, sondern ist dadurch bedingt, dass wir eine informatische Umwelt haben, dass wir eine Struktur entwickelt haben, die gleichsam vorgibt, wie wir als Einzelne uns verhalten. Denken Sie an, Wikipedia nehmen wir. Wikipedia hat, dass ich nichts Falsches sage, einige tausend Änderungen pro Stunde. Diese Änderungen in Wikipedia kann ein Einzelner gar nicht nachvollziehen. Gleichwohl kann man für große Teile von Wikipedia inzwischen sagen, dass es so solide und so gut ist, dass die dort dargestellten Sachverhalte Referenzwissen darstellen. Wenn Sie heute Morgen versucht haben, sozusagen sich vorzubereiten auf meinen Beitrag und bei Wikipedia das eine oder andere nachgeguckt haben, verspreche ich Ihnen, wenn Sie das gleich nochmal machen, haben Sie andere Texte. Unter Umständen leicht verschoben nur, aber es sind nicht mehr die gleichen. Das heißt, dieses Referenzwissen, das Allgemeinwissen, entwickelt sich weiter. Hinzu kommt, dass es sich nicht nur aufgrund von Aktivitäten von einzelnen Menschen ändert, sondern es ändert sich aufgrund von maschinellen Manipulationen. Sie können, ich hätte auch das Gleiche machen können, wenn ich das Beispiel von Big Data nehme oder vielen, vielen anderen informatischen Strukturen. Auch hier gibt es ein Allgemeinwissen, das Referenzwissen für uns ist und aus dem wir uns gar nicht auskoppeln können. Was wir machen, ist auf dieses Referenzwissen zurückgreifen als Individuen und auch andere Wurzeln für unser Wissen haben, die das aber sozusagen als Patchwork nicht mehr zeitkonform mit der Entwicklung des allgemeinen Wissens sich entwickelt. Ich tue mir einen Teufel und gucke jeden Tag einen bestimmten Artikel bei Wikipedia an. Ich mache das einmal und dann ist Schluss für das nächste Jahr. Dann gucke ich da nicht mehr rein. Aber dieser Artikel entwickelt sich weiter und für andere ist dieser weiterentwickelte Artikel Referenzwissen. Das heißt, ich mache mein eigenes individuelles Wissen aufgrund dieses Referenzwissens und das ist mein privates Wissen. Dieses Referenzwissen ist so etwas wie ein Allgemeinwissen, das sich ständig ändert und gleichwohl unter diesen Veränderungen eine permanente informatische Umwelt für den Einzelnen darstellt, der er nicht entrinnen kann. Was im Kontext dieses dynamischen Wissens als Faktum ausgewiesen wird, stellt in der Summe die Welt dar. Dieses Wissen muss als in seiner Konstitution als etwas interpretiert werden, indem es vier Systeme gibt, die sich selbst stabilisieren, sich selbst organisieren und wieder aufeinander bezogen sind. Das eine System sind die Deutungskonzepte. Sie können das auch traditionell die Begriffe nennen. Dasjenige, was uns sagt, wie wir Sachverhalte in einen Zusammenhang zu bringen haben und wie wir Sachverhalte zu interpretieren haben, damit aus diesen Sachverhalten Fakten werden. Das zweite System ist unsere Erfahrungswelt oder unser Erfahrungsraum. Auch die Erfahrungen, die sowohl im Allgemeinwissen ausgewiesen werden können, als auch bei den Individuen, muss so strukturiert sein, dass es nur einen gemäßigten Widerspruch gibt. Ich kann zu unterschiedlichen Zeiten Unterschiedliches erfahren, aber jede dieser Erfahrungen darf nicht von dem Typ sein, dass sie prinzipiell die andere ausschließt. Erfahrung oder Erfahrungsraum ist also so etwas wie eine selbstorganisierte Struktur, die einem gemäßigten Widerspruch folgt. Und die dritte Komponente ist der Handlungsraum. Die Deutungen will ich ja nicht für irgendwas haben, sondern die Deutungen haben wir, um dafür zu sorgen, dass wir Handlungen planen können, Handlungen vornehmen können. Und diese drei Systeme zusammen, so aufeinander abgestimmt, dass sie in gewissen Grenzen konsistent sind, das nennen wir Wissen. Damit haben wir vier Systeme, die miteinander in Wechselwirkung stehen und die wir nicht separieren können. Wir können nämlich den Deutungsraum, Erfahrungsraum, Handlungsraum, die zusammen Wissen ausmachen. Das, was die Berater von Trump machen, dass sie sozusagen hergehen und sich ein Bild ansehen, auf dem ein paar Hansel rumlaufen, meinen, dass der Platz voll sei, hat nichts mit den Erfahrungskonzepten zu tun. Das ist ein Deutungskonzept, klar. Aber das hat nichts mit dem Erfahrungsraum zu tun und auch nichts mit der Handlung, weil wir zum Beispiel der Meinung sind, dass Räume, die in denen kaum jemand ist, frei sind für andere. Die Plätze bei der Amtseinführung von Trump waren von dem Typ, die Plätze bei der Amtseinführung von Obama nicht. Es ist also nicht das Privatvergnügen von den Beratern Trumps, die sozusagen eine eigene Wirklichkeit erzeugen können, indem sie ein Deutungskonzept entwickeln, sondern dieses Deutungskonzept ist gleichzeitig in Verbindung mit den Erfahrungsmöglichkeiten und den Handlungsmöglichkeiten zu sehen. Wissen wird in dieser Konzeption und in der Vorstellung der Wissensgesellschaft als ein Prozess gedacht, und dort, wo dieser Prozess, diese Selbstorganisation der Systeme aufeinander bezogen, nicht funktioniert, dort sind keine Wahrheitskriterien vorhanden und dort können Sie auch nicht Fakten ausweisen. Das gibt es nicht. Wir müssen, wenn ich zum Ende dieses Abschnitts komme, noch einmal kurz uns vor Augen führen, was dieses Wissenskonzept und der daraus folgende Wahrheitsbegriff für Fakten und für Welt bedeutet. Die Welt als dasjenige, was ausgewiesene, als wahr ausgewiesene Fakten meint, basiert auf dem Wahrheitskonzept dieses dynamischen Wissenskonzeptes der Wissensgesellschaft. Es basiert darauf, dass wir immer dann so etwas wie eine Wahrheit haben, das heißt so etwas wie Fakten ausweisen können, wenn die Sachverhalte innerhalb dieser drei oder vier Systemteile verortbar sind. Wenn sie aus einem rausfallen, wird man nicht mehr sagen können, dass man Wahrheit, so etwas wie Wahrheit aussagen kann, und damit hat man kein Faktum, das man einer Welt zuordnen kann. Was wir also machen, ist gleichsam in einer Struktur, die wir dem Allgemeinwissen zuordnen, zeigen, wie Wahrheit oder Welt sich konstituiert, wie sie konstruiert wird. Sie wird nicht konstruiert von einem Subjekt, sondern sie wird konstruiert von dem, was ich etwas diffus eine informatische Umwelt genannt habe. Was wir damit haben, sind Vorstellungen von dem, was Welt ausmacht, auf der Basis von Konstrukten, von Wissen, von Konstrukten, von Fakten auf einen bestimmten oder auf bestimmten Wissenskonzeptionen und damit folgenden Kriterien. Noch einmal diese letzte Idee. In der Wissensgesellschaft haben wir nicht mehr die statische Vorstellung von Wissen. Hier die Außenwelt, die kriegen wir in den Kopf, und damit haben wir sozusagen Wissen von der Außenwelt, wenn das nur gut geht, wenn wir das ordentlich hinkriegen. Da haben wir 300-400 Jahre lang in unserer Kulturgeschichte überlegt, wie dieses in den Kopf kriegen denn vernünftig laufen muss, wo die Fallstricke sind, was schiefgehen kann. Alles das gehört sozusagen in diesen Kontext rein. Stattdessen haben wir in der Wissensgesellschaft jetzt nicht mehr eine Umwelt oder eine Außenwelt, etwas Äußeres, das wir nur inwendig abbilden müssen, sondern wir konstituieren durch eine Reihe von Prozessen, die wir als Wissensprozesse bezeichnen müssen, in dem, was wir eine informatische Umwelt nennen, überhaupt die Kriterien dafür, was als ein Deutungskontext erlaubt ist, erlaubt sein kann, und damit konstruieren wir die Fakten, damit konstruieren wir die Welt. Das Problem ist, dass häufig dieses Konstrukt als beliebig und als völlig freigestellt interpretiert wird, dass man sagt, gut, dann konstruiere ich mir jetzt meine Welten, indem ich, weiß nicht, irgendwas bastle, eine App oder sowas. Das geht nicht. Dieses Konstrukt von Wissen ist an die Randbedingungen gebunden, dass wir selbstorganisierte Teilsysteme, Deutung, Erfahrung und Handlungen haben, die das Wissen ausmachen, die so miteinander verbunden sind, dass sie einander bedingen und das in einer relativ komplizierten Struktur. Man kann das mit Hilfe von Netzwerktechniken, mathematischen Netzwerktheorien versuchen darzustellen. Es ist sehr kompliziert, wenn man das für den Gesamtbestand unserer Welt machen will. Und es hängt sozusagen alles miteinander unter bestimmten Bedingungen zusammen. Das heißt, hergehen und eine Welt konstruieren, das kann ich mit meinem Individualwissen machen. Ich kann sozusagen für mich sagen, ich will nur einen bestimmten Ausschnitt, oder das mache ich eigentlich immer, ich will nur einen bestimmten Ausschnitt von dem, was Wissen heißen kann, für Wissen als Wissen für mich interpretieren und aufnehmen. Aber was nicht geht, ist dieses Allgemeinwissen, das Referenzwissen, auf das wir uns beziehen, in dieser Weise konstruieren, sondern dieses Allgemeinwissen wird gleichsam durch eine Dynamik, eine Wissensdynamik konstituiert. Ich komme damit zu meinem vierten Abschnitt und dem Schluss. Wir wollten eigentlich wissen, was Manipulationen sind. Und ich habe bis jetzt Ihnen sozusagen nur den theoretischen Unterbau geliefert, um zu verstehen, was denn diese Manipulation in der Wissensgesellschaft bedeutet. Und das heißt, wir müssen uns auch nochmal ansehen, was Fakten unter diesen neuen Bedingungen sind und was alternative Fakten meinen kann. Die Struktur, die ich Ihnen gerne vermittelt hätte bis jetzt, ist, dass wir in der Wissensgesellschaft einen anderen Wissensbegriff haben, als wir ihn etwa in der Zeit davor, in der Neuzeit hatten. In der Wissensgesellschaft ist es nicht mehr das kritische Einzelvermögen, das gleichsam Wissen konstituiert, weil Wissen selbst zu einer Grundstruktur geworden ist, die bestimmt, wie sich das Individuum verhält. Die informatische Umwelt tritt gleichsam an die Stelle der klassischen Umwelt oder der klassischen äußeren Welt. So wie uns, weiß nicht, ein Bergabhang zwingt, eben nicht geradeaus weiterzugehen, in der Regel, so wird die informatische Technik und die informatische Umwelt uns zwingen, bestimmte Sachverhalte als Fakten anzuerkennen, eben weil sie in diesem prozessualen Konzept von Erfahrungsraum, Handlungsraum und Deutungskomponente ausgewiesen ist. Unter diesen Umständen konstruiert zwar, so muss man sagen, das Allgemeinwissen so etwas wie ein Referenzwissen, auf das wir uns beziehen, das auch die Fakten konstituiert, aber nicht die Fakten in dem Sinne, dass wir einzelne Sachverhalte als wahr ausweisen, sondern dass sie in diesem komplizierten Wissenskonzept sich überhaupt entwickelt. Wissen konstruieren wir so als Selbstorganisationssysteme mit den Randbedingungen, dass Handlungen und Erfahrungen so überhaupt erst möglich werden. Umgekehrt gilt, was diese Funktion nicht erfüllt, ist nicht Wissen, kann nicht wahr sein und schafft keine Fakten. Das heißt, alles das, was mit dem Referenzwissen nicht ausgewiesen werden kann, alles das ist kein Faktum, zählt nicht zur Welt. Und wenn Sie jetzt behaupten oder wenn jemand behauptet, er hat alternative Fakten, dann verweist er auf einen eigensprachlichen Wissensbegriff. Dann hat er einen privaten Wissensbegriff, der nicht tauglich ist, um dieses Allgemeinwissen auszuweisen, der also keine allgemeine Geltung haben kann und auch keine allgemeine Geltung beanspruchen kann und eine postfaktische Zeit, die sich den Bedingungen dieses selbstorganisierten Wissens entzieht, ist Traumland. Manipulationen, die Wissenskonstrukte den eigenen privaten Interessen unterwerfen, gehen dann an der Wahrheit vorbei. Manipulationen bestehen, und zwar legitime Manipulationen, bestehen darin, dass unter Heranziehung dieses gesamten schwierigen Konzeptes eines dynamischen Wissens Veränderungen in dem, was man die informatische Umwelt nennt, vornimmt. Aber das sind keine privaten Manipulationen und die sind schon gar nicht geeignet für Politiker, sondern dieser Typ von Manipulation wird von den Menschen einer Epoche in einer Erfahrungsgemeinschaft produziert und zu denen gehören Politiker am Rande, so wie wir alle in einer gewissen Weise dazugehören. Die Manipulationen lassen sich nur erkennen und erfassen, wenn zumindest für einen Teilbereich des Wissens klar ist, dass die Deutungsmuster, also die Begriffe, keine Erfahrungen ermöglichen und Handlungen nicht eröffnen. Nur dann können wir gleichsam die Manipulation als illegitime Manipulation offenbaren. Das heißt, gegen Manipulationen, auch im Kontext mit Wahlkämpfen, kann der Einzelne sich nur dadurch wehren, dass er seine eigenen Maßstäbe im Kontext eines solchen Individualwissens entwickelt, dass er an einem Referenzwissen, das ich das Allgemeinwissen genannt habe und das durch informatische Techniken konstituiert wird, kennt und dass er seine eigenen Kriterien, seine eigenen Vorstellungen gleichsam so gut kennt, dass er Änderungen daran, die durch Manipulationen vorgenommen werden, erkennt und sich so gegen die fremden Werte, die er möglicherweise nicht übernehmen will, wehren kann. Es gibt, wie gesagt, legitime Manipulationen. Das sind Weiterentwicklungen von Wissenskonzeptionen. Und es gibt illegitime Manipulationen. Die illegitimen Manipulationen scheitern in der Regel daran, dass sie keine Fakten konstituieren, weil sie nicht auf einem ausgewogenen Wissensprozess beruhen, sondern unter den Eigeninteressen Ausblendungen vornehmen. Die legitimen Manipulationen sind die, die unsere Kultur weiterbringt. Und die illegitimen Manipulationen sind die, die unsere Kulturentwicklung hemmt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, Herr Neuser, herzlichen Dank für den dichten Vortrag. Sie vielleicht sich noch warm denken, versuche ich mal. Es gab mal Zeiten, da hat man von Universalgelehrten gesprochen. Ich würde sagen, dass, wenn ich jetzt versuche, Ihre Begrifflichkeit zu adaptieren, das wären Menschen gewesen, die sozusagen das Referenzwissen ihrer Zeit repräsentieren konnten. Irgendwann haben wir gemerkt, das Konzept geht nicht mehr weiter. Es gibt einfach zu viel Wissen, als dass es noch in einer Person repräsentiert werden könnte. Und dann wird sozusagen das Referenzwissen zusammengetragen von vielen Individuen. Und wenn ich Sie richtig verstehe, haben wir jetzt einen Sprung dahin, dass das Referenzwissen nicht mehr weiterentwickelt wird allein durch den Menschen, sondern durch eine technische Situation, die selbsttätig ist. Um das vielleicht zu ergänzen, die Bots sind eine Geschichte. Mittlerweile werden komplette Texte geschrieben, Lexikon-Einträge werden geschrieben ohne Beteiligung eines Menschen. Wie können wir an der Stelle sicherstellen, dass die Maschine uns nicht manipuliert?
Ja, sicherstellen
heißt... Oder wie kriegen wir das raus?
Ja, das, also was man, glaube ich, ganz zwingend vor Augen halten muss, ist, dass das Individualwissen und das Referenzwissen oder das Allgemeinwissen etwas Unterschiedliches sind. Das Individualwissen ist so etwas wie ein Patchwork-Wissen bezogen auf dieses allgemeine Referenzwissen. Und wenn Sie sagen, wie können wir jetzt sicherstellen, dass die Maschinen gleichsam dieses Referenzwissen, das Allgemeinwissen nicht so manipulieren, dass wir manipuliert werden, dann würde ich sagen, das ist eine schwierige Kiste und vielleicht Gegenstand für einen weiteren Vortrag. Und zwar aus folgendem Grund. Die Entwicklung dieses Allgemeinwissens ist natürlich nur darüber bestimmt, dass diese Dynamik, diese Wissensdynamik sich entfaltet. Und in welche Richtung sich das entwickelt, das können wir als Einzelne ganz schwer akzeptieren und ganz schwer kontrollieren. Also ich ärgere mich ständig, wenn ich nach Dienstschluss irgendwo anrufe, dann sitzt da irgendein Automat mit einer freundlichen Stimme einer jungen Dame und lenkt mich irgendwo hin, wo ich gar nicht hin will. Diese Strukturen sind gleichsam ein Charakteristikum dieses Allgemeinwissens. Das lenkt uns in Richtungen, die wir aus der Perspektive unseres Individualwissens nicht akzeptieren. Und das ist in der Tat ein Problem, dass man das unter Kontrolle behält, dass man sozusagen dafür sorgen kann, dass diese Systeme sich so entwickeln, wie wir das wollen. In den Selbstorganisationssystemen kann man die Eigenschaften so darstellen, dass es einen Punkt, einen Attraktor gibt, auf den hin sich die entwickeln. Und diese Attraktoren ihrerseits entwickeln sich über die Zeit auch. Und was sie wollen, ist, dass man, um das in der mathematischen Sprache jetzt zu formulieren, dass man die Entwicklung und den Weg der Attraktoren bestimmt. Das ist nicht einfach, aber möglicherweise möglich.
Und da hinten eine Frage. Ich werde die wiederholen, damit wir sie auf der Aufnahme haben. Also, Sie sagen, technische Veränderungen haben ja, wie beispielsweise der Buchdruck, zu einer Verstetigung im Grunde geführt. Verschriftlichung hat zumindest erlaubt, das Wissen einer Zeit festzuhalten. Allgemeinwissen, sagen Sie, und diese Charakterisierung der Veränderbarkeit des Allgemeinwissens, da sehen Sie einen Haken. Wo ist da sozusagen die Stabilität des Wissens im Unterschied zu dem, was individuell repräsentiert werden kann?
Gibt es nicht. Ich bin in der Tat der Meinung, dass die Vorstellung von einem absoluten Wissen in der Wissensgesellschaft nicht mehr funktioniert. Und damit kann man auch nicht so etwas wie einen fertigen Status von Wissen haben, an dem man sich mehr oder weniger heranpirscht als Einzelner oder vielleicht auch als sozusagen dieses Allgemeinwissen selbst, sondern ich glaube, dass Wissen in der Wissensgesellschaft als ein Prozess interpretiert werden muss, nämlich als der Prozess, dass es eine dass es in der Kultur eine Struktur gibt, die uns erlaubt, uns zu orientieren. Und damit brauche ich auch gar kein absolutes Wissen, auf das hin ich mich bewege, sondern Allgemeinwissen ist sozusagen Ausdruck der Tatsache, dass wir Weltorientierung durch ein Wissenskonzept haben.
Ich würde sagen, Sie vertreten gerade so ein bisschen einen popperianischen Wahrheitsbegriff. Ne? Nämlich Wissenschaft ist der Prozess, sich der Wahrheit anzunähern. Ja? Und wenn man so denkt, dann setzt man natürlich voraus, dass es so etwas wie Wahrheit gibt. Ja? Wir können uns nie sicher sein, in ihrem Besitz zu sein, so sagt das Popper. Aber wir haben in Theorien, von denen wir ausgehen können, dass sie sich zumindest für eine bestimmte Zeit bewähren. Und wenn wir dann bessere haben, lösen wir die halt ab. Ja? Und kommen dadurch, durch den Prozess der Kritik und der Verbesserung unserer Theorien und Wahrheitsansprüche, kommen wir der Wahrheit näher. Ja? Das, denke ich, ist so ein bisschen das, was Sie gerade zum Ausdruck bringen. Nun gut, müssen wir jetzt Popper in die Tonne kloppen?
Nein,
müssen wir nicht. Bin ich beruhigt.
Es ist gut, dass wir ihn gelesen haben, aber Wir müssen wissen, dass es keinen Philosophen gibt, der Ewigkeitswert hat. Auch Popper nicht.
Hat er, glaube ich, auch nicht beansprucht.
Nicht diesen absoluten Gegenstand, den kann ich irgendwie nicht denken. Ich habe auch bei Popper dann die Schwierigkeit, dass er sagt, wir können ja gar nicht wissen, was das ist, und trotzdem erzählt er uns was davon. Wie macht man sowas? Okay, aber das wäre jetzt eine Popper-Exegese. Ihre Frage, ich glaube, wir verstehen am ehesten, was in der Wissensgesellschaft passiert, und das heißt auch, was diese Manipulationen, die sie im politischen Raum im Augenblick in großen Mengen haben, was die bedeuten. Man muss sich, glaube ich, doch überlegen, wieso kommt es dazu, dass gelegentlich hat das jemand so formuliert, dass er sagt, Europa spielt oder die Welt spielt völlig verrückt im Augenblick. Da werden überall Leute gewählt, zu Präsidenten gemacht, wo man eigentlich sagen muss, die sind nicht gesellschaftskonform. Wieso ist das vor 10 Jahren nicht passiert? Wieso mussten die 68er sich so anstrengen, ohne dass es passiert ist? Und jetzt, wo das vorbei ist, kommt das plötzlich. Meine Lösung für diese Frage ist, es gibt diesen absoluten Gegenstand, an den wir uns heranpirschen, nicht, sondern Wissen ist einfach nur eine Beschreibung für den Sachverhalt, dass wir als Kultur Orientierungen haben und diese Orientierungen im Augenblick in erhöhtem Maße sich wandeln, weil eben ein Konsens darüber, wie diese Wissensstruktur oder wie diese informatische Umwelt tatsächlich auszusehen hat, nicht besteht, vielleicht noch nicht besteht.
Hier eine Frage und dann an Sie. Also, ich glaube, es waren mehrere Aspekte, die Sie ansprechen. Ich würde jetzt vielleicht 2, 3 versuchen rauszupicken. Das eine ist, dass Sie sagen, warum mischen sich denn die Professoren eigentlich nicht ein, wenn sie es denn schon so gut beschreiben können? Das wäre eine Frage, die wir vielleicht als erste mal in den Raum stellen können.
Also ich kann ganz schwer nur für Sie und die anderen Kollegen sprechen. Ich kann nur für mich sprechen und ich bin völlig ausgelastet damit, Aufsätze und Vorträge zum Thema zu halten und mitzuteilen. Ich erzähle Ihnen das doch und ich hoffe, Sie berichten das, was Sie hier gehört haben, wieder anderen weiter. Sehr viel mehr kann ich nicht machen. Es ist so. Dass diese Überlegungen, die ich habe, würde ich ja auch nicht einem Allgemeinwissen zuordnen, sondern die haben nur dadurch eine Chance, dass ich Strukturen verstehe, die im Allgemeinwissen vorliegen und die darin adaptiert werden können. Das heißt, es ist ein historischer Prozess, wenn sich Leute, die dafür bezahlt werden, dass sie denken, einmischen. Aber ich bin manchmal, wenn ich den einen oder anderen Kollegen ansehe, sehr froh, dass das nicht so schnell geht mit den anderen.
Vielleicht zwei kontrastierende Hinweise aus meiner Warte. Also es gab mal einen sehr frühen Versuch, dass ein Modell, das ein Philosoph entwickelt hat, zur Staatsform werden sollte. Platons Staat wurde mal experimentell umgesetzt, das scheiterte grandios. Und die Idee, dass die Philosophen Könige werden sollten, ließ sich in der Wirklichkeit nicht so besonders gut organisieren, noch nicht mal von ihm selbst. Das andere, wenn Sie sagen, die Wissenschaft mischt sich nicht ein, wenn Sie anschauen, dass immerhin jetzt am Wochenende, glaube ich, war es an verschiedenen Städten weltweit demonstriert wurde für die Freiheit der Wissenschaft, ist zumindest an der Stelle durchaus ein gesellschaftliches Engagement da und womöglich genau an der Stelle, an der die Wissenschaft selbst vielleicht sich äußern sollte und äußern kann. Und natürlich würde ich auch sagen, das eine oder andere, das ist vielleicht natürlich nur der Trost, den alternde Herren sich so geben, diffundiert vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Das muss man dann schauen. Sie hatten eine Frage. Also, Sie referieren auf aktuelle Entwicklungen, nehmen die Türkei und das Referendum, das dort geführt worden ist und fragen sich, wie kann es sein, dass türkische Staatsangehörige, die hier leben, also in zwei Kulturen sozusagen ein bisschen stehen, dass die auf diese Art von Manipulationen, die sie Erdogan zuschreiben, hereinfallen, sage ich jetzt mal. Wie kann es sein, dass so ein Phänomen wie Brexit zustande kommt, das durch, wie Sie sagen, öffentliche Manipulationen entstanden ist? Oder wie kann es jetzt aktuell gestern sein, dass eine Partei wie der Front National mit der Marine Le Pen so gut abschneidet auf der Basis von Manipulation? Und wie kann es sein, dass diese Manipulation auch, dass wenn, ja, ich war ja noch nicht ganz fertig, wenn Sie mir genau auch gestatten auszuwählen, und wie kann es sein, dass diese Manipulationen auch bei den Intellektuellen wirken, und wie ist das zu erklären vor der Begrifflichkeit, die Herr Neuser gewählt hat?
Ich würde gerne zur Beantwortung auf den letzten vierten Teil meines Beitrags nochmal zurückkommen. Der entscheidende Punkt ist, dass wir die Differenz zwischen so etwas wie einem allgemeinen Referenzwissen, das nicht identisch ist mit dem, was Sie die Maschine Erdogan nennen, sehen, und dem Individualwissen. Das Individualwissen wird ständig dadurch korrigiert, dass auf dieses Allgemeinwissen zurückgegriffen werden muss. Und um sein eigenes Kriterium, seine eigenen Strukturen halten zu können und um die Manipulationen erkennen zu können, muss man sich der eigenen Wertigkeiten, des eigenen Wissens gewiss sein. Die Frage, wieso das jetzt im Fall von Erdogan dazu, Erdogans Referendum, muss man korrekt sagen, dazu geführt hat, dass 61% der in Deutschland lebenden Menschen, die einen türkischen Hintergrund haben.
Nein, der 61% derjenigen, die gewählt haben.
Die gewählt haben.
Das ist ein Unterschied.
Ja, danke. Was man, die Frage zu beantworten ist sozusagen eine soziologische Frage. Meine Begrifflichkeit, mein Begriffsapparat erlaubt meines Erachtens zu verstehen, dass es diese Differenz gibt, und wie die sich sozusagen aus soziologischen Gründen umsetzt, das wäre eine andere Fragestellung. Ich kann das auch über den Brexit machen. Wales hat mit Abstand die meisten EU-Gelder bekommen und wäre in seiner Entwicklung weit zurück, wenn United Kingdom nicht zur EU gehören würde, dass die jetzt die, sozusagen mit Abstand die meisten waren, die nicht dazu kommen wollen, die nicht in der EU bleiben wollen, das ist nur unter soziologischen Bedingungen, unter soziologischen Fragestellungen zu verstehen. Im klassischen, rationalen Sinn würde man sagen, eigentlich müssten die doch verstehen, dass es sozusagen immer einen Geldfluss zu ihnen gab. Warum wollen sie dann den Geldfluss abschneiden? Das ist aber nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass sie sozusagen nicht darüber sich im Klaren sind, unter welchen Bedingungen überhaupt ihre Welt existiert, weil sie eben die Strukturen dieser Welt nicht verstanden haben. Und wieso das jetzt sich sozusagen umgesetzt hat, kann man soziologisch, sozialpsychologisch untersuchen. Dazu habe ich eine private Meinung, aber ich will die in einem öffentlichen Vortrag nicht äußern, weil sie nicht meiner Kompetenz entspricht.
Also Sie sagen, das wäre jetzt für mich wirklich der letzte Diskussionsbeitrag, Sie sagen, dass mich doch nur schützen kann in meinem Individualwissen, wenn mein Individualwissen sozusagen sich dem Referenzwissen annähert und ich somit die Zusammenhänge besser begreifen kann. Ja? Also wir müssen jetzt womöglich über den Prozess der Bildung noch reden. Möchten Sie?
Sie verführen mich heute einmal quer durch die Kulturgeschichte zu laufen.
Ja, es ist ja schön, dass wir Sie da haben. Das nützen wir aus.
Vielen Dank. Ist, glaube ich, charakteristisch für diese Wissenskonzeption der Wissensgesellschaft, dass es keine solche Institution gibt, die die Individuen sozusagen zwingt. Welchem Typus von Wissen wollten Sie das zuordnen? Sowas wie einem Allgemeinwissen? Das ist die Tendenz von Geheimdiensten, dass sie sozusagen die Individualwissen immer in eine Struktur binden, die ihnen schon bekannt sind. Tatsächlich aber ist die Funktion dieses Individualwissens, sich zu orientieren, Fakten aufgrund von eigenen Wahrheitskriterien zu formulieren, so dass man eine Welt als Individuum vor Augen hat, in dem man sich orientiert. Und da gibt es keine Institution, die Ihnen vorschreiben kann oder mir vorschreiben sollte, welche Lebensplanung und welchen Lebensverlauf sozusagen dasjenige, das Richtige, ja richtig aus welcher Perspektive eigentlich ist, sondern ist ein offener Prozess. Bildung. In diesem Sinn ist Bildung, das mache ich dann doch wie die späte Aufklärung von Mendelssohn bis Kant, noch eher Mendelssohn als Kant. Bildung ist dasjenige, was mir an praktischem Wissen zur Verfügung steht, um mich in der Welt zu orientieren.
Wir orientieren uns nächste Woche weiter. Womöglich finden wir da ein paar Antworten oder hören ein paar Antworten auf die letzten Fragen, die gestellt worden sind. Wir haben zu Gast Professor Dr. Micha Brumlik, einen Erziehungswissenschaftler und Politologen, der sich befassen wird mit dem aktuellen Demokratieverständnis der politischen Rechten. Vielleicht sind Sie da auch wieder dabei. Ich danke Herrn Neuser für den Vortrag, Ihnen fürs Kommen. Schönen Abend. Dankeschön.